Dissens ist die Essenz der Naturwissenschaft. Das sagen Professor Dr. Andreas Schnepf, Institut für anorganische Chemie an der Uni Tübingen, und Professor Dr. Gerald Düker, Fakultät für Chemie und Biochemie an der Uni Bochum. Und die beiden Professoren gehören zu einer Gruppe von Professoren, die eine Frage an das Paul-Ehrlich-Institut gestellt haben, nämlich: Warum haben Sie nicht vor den mRNA-Impfungen frühzeitig gewarnt? Das behandeln wir jetzt im folgenden Gespräch und es wird ein spannendes Gespräch. Bleiben Sie dran.
Im Gespräch.
Ein herzliches Willkommen an die Professoren Düker und Schnepf. Ja, Sie beide sind sehr aktiv, was die Corona-Impfung anbelangt. Aber bevor wir jetzt da einsteigen, vielleicht nochmal für den Zuschauer ganz wichtig: Wie ist der Werdegang? Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen?
Ja, vielleicht fange ich da erstmal an. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Und ich als anorganischer Chemiker, der ja eigentlich im Bereich von nanoskaligen metalloiden Clusterverbindungen oder sowas arbeitet, ist natürlich ein bisschen schwierig dann zu erkennen, wie ich denn eigentlich jetzt in diese Thematik hineingekommen bin. Und da muss ich vielleicht so ein bisschen ausholen. Das Ganze fing natürlich an in Zeiten dieser sogenannten Corona-Krise, als dort es begonnen hat, irgendwie die Dinge, die gesagt wurden, die Dinge, die tatsächlich da waren, irgendwie immer mehr auseinandergelaufen sind und man gesehen hat, irgendwas läuft hier doch ziemlich schief. Ja, denn zu Beginn, als dieses neue Virus da aufgetaucht ist, war natürlich klar, dass man erst einmal etwas vorsichtig ist. Ja, das ist auch bei jedem, ja, in jedem chemischen Labor oder so, wenn irgendetwas Unerwartetes ist, dann macht man erst mal einen Schritt zurück, schaut sich die Sache an und handelt dann entsprechend. Aber man bricht eben nie in Panik aus. Das ist auch ein ganz wichtiger Grundsatz, ja, weil wenn ich nämlich in Panik ausbreche, dann wird aus einem kleinen Unfall meistens ein großer. Gut, also zu Beginn war ich da eigentlich noch ganz d'accord und habe mir gedacht, ja gut, jetzt ist was Neues da, jetzt lass uns mal abwarten. Als dann aber die ersten tatsächlich realen Daten da waren, und hier ist natürlich zu erwähnen die Untersuchungen von Ioannidis, der gezeigt hat, wie gefährlich denn das Virus wirklich ist. Und der kam ja auf eine Infection Fatality Rate von 0,15 bis 0,2%. Das ist genau der Wert, den wir von der Grippe her kannten. Also ist eigentlich ja nichts Neues gewesen. Ja, es ist jetzt zwar ist etwas Neues, aber eben genauso gefährlich wie das, was vorher schon da war. Und es besteht dann keine Notwendigkeit, irgendwie in Panik zu verfallen. Aber das Gegenteil ist eigentlich passiert. Ja? Und man muss ja nur daran denken, wie ja auch gesagt wurde von dem damaligen RKI-Chef Wieler, die Maßnahmen dürfen nicht hinterfragt werden, wo man sich dann schon gefragt hat, was ist hier los? Was passiert hier eigentlich? Ja, und auch andere führende Epidemiologen, Kulldorff, Gupta, Bhattacharya, über die Great-Barrington-Declaration ja ganz klar gesagt haben, nein, so ist das nicht gut. Wir müssen einfach das normale Leben weiterleben und die vulnerablen Gruppen schützen und mehr nicht. Ja. Und aber das Gegenteil wurde gemacht. Und die Frage war immer, warum, warum? Und dann kam ja plötzlich auf, ja, der einzigste Ausweg aus dieser ganzen Krise ist diese neue Impftechnologie, die dann eingeführt werden sollte. Und die kam ja dann auch im Hauruck-Verfahren. Innerhalb kürzester Zeit wurde diese ja durchgepeitscht und basiert ja auf eigentlich einer alten Technologie, ne? Weil diese mRNA-Technologie ist etwas, was ja schon seit Jahrzehnten versucht wird, was auch schon seit Jahrzehnten scheitert. Aufgrund dessen, weil man die Nebenwirkungen nicht in den Griff kriegt. Und das hat sich eigentlich in dem Sinne nicht geändert. Und dann ging es ja weiter, dass dann auch noch von Seiten der Politik angefangen wurde, hier über irgendwelche Pflichten, Impfpflicht etc. oder sowas nachzudenken. Und das hat ja dann dazu geführt, dass ich dann auch mit vielen anderen Kollegen, wo wir vorher schon ein bisschen mehr im losen Kontakt waren, uns dann zum Beispiel im Rahmen des 7-Argumente-Teams zusammengefunden haben und hier dann auch Argumente gesammelt haben gegen eine solche Impfpflicht. Ich bin auch mit einer Ärztegruppe aus der Münsteraner Gegend dann zusammengekommen, wo ich ja auch angefangen habe, mit denen zusammen eine Homepage aufzubauen, die man unter impfen-wer-will.de finden kann. Und wo wir dann über die Jahre hinweg auch hier immer mehr Daten gesammelt haben und eben auch von Anfang an auch dann gegen die Impfpflicht waren. Und das hat uns so ein bisschen dann eben zusammengeführt. Und das war so der Weg, wie wir da hingekommen sind. Und warum wir immer noch da sind, ist eigentlich der Grund, weil diese mRNA-Technologie, bei der ja die klinische Studie schon alleine gezeigt hat, dass der Schaden größer ist als der Nutzen und eigentlich solche Grundlage kann man eigentlich nicht nehmen, um irgendetwas zuzulassen, aber gut, es ist passiert, Aber es soll jetzt immer noch weiter ausgeweitet werden auf alles, was momentan irgendwo im Impfregister ist. Und das kann ja nicht wahr sein, wenn man das irgendwie auf die Menschheit loslassen möchte. Und deswegen ist es unserer Meinung nach eben wichtig, dass wir hier weiter an dem Thema dranbleiben. Und das werden wir auch tun, weil wir der Meinung sind, dass diese Technologie auf jeden Fall noch einmal vollständig auf den Prüfstand gehört, um zu erkennen, ob ihr tatsächlich irgendein Nutzen ist und wenn ein Nutzen da ist, in welchem Bereich. Weil in dem es momentan ist, sehen wir eindeutig und ganz klar, dass der Schaden größer ist als der Nutzen.
Herr Professor Dr. Schnepf, jetzt müsste ich ja nachfragen, also der Fußgänger auf der Straße würde jetzt sagen, Moment mal, das ist doch gar nicht gefährlich. Die haben uns doch immer gesagt, das ist vollkommen nebenwirkungsfrei. Und der Herr Lauterbach geht jetzt ja kurz vor der Wahl immer noch mit dieser Botschaft in die Fernseh-TV-Talkshows und verbreitet das. Wie erklären Sie das, dass diese Impfung eben nicht. Also das eine ist ja, ich würde als Biologe sagen, es ist keine Impfung.
Das
Das
nicht.
schon per Definition nicht. Was da passiert, ist etwas ganz was anderes. Wieso ist diese Impfung denn, diese Scheinimpfung denn so gefährlich?
Ich würde mal sagen, das geht natürlich tief in die Biologie auch mit rein. Und das Schadpotenzial liegt natürlich in vielfältiger Weise auch darin, mal ganz platt und einfach ausgedrückt, wenn ich eine Zelle dazu zwinge, dass sie über diese Mod-RNA anfängt, irgendetwas Künstliches zu produzieren, also ein Fremdeiweiß, dann wird sie auf kurz oder lang vom Immunsystem zerstört werden. Ja, und wenn ich jetzt, und das wissen wir ja auch durch eine Arbeit von einem Kollegen hier aus unserem Kreis, dass wir pro Injektion ungefähr 10 Billionen beladene Nanopartikel verabreicht bekommen. Und ich meine, wenn ich mir überlege, dass ich 10 Billionen Zellen damit irgendwie, man weiß natürlich nicht, wie viel und wo und überhaupt, ja, möglicherweise zerstören kann, dann ist das natürlich ein enormes Schadpotenzial. Und das Problem, was wir ja auch noch haben, und jetzt sind wir ja fast schon ein bisschen ganz tief in dieser Mod-RNA-Technologie drin, dass wir ja Grundaspekte dieser Technologie gar nicht wissen. Wir haben keine Ahnung über die Pharmakokinetik dieser Substanzen. Das heißt, wir wissen nicht, wie sie sich wirklich verbreiten. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass das, was am Anfang gesagt wurde, natürlich gelogen ist. Ja, also es bleibt an der Einspritzstelle, das ist natürlich Quatsch. Aber das war eigentlich allen Leuten schon von vornherein klar. Aber es gibt ja einige Untersuchungen im Maus- und im Rattenmodell, die gezeigt haben, biologische Schranken spielen für diese Substanzen keine Rolle. Wir finden sie im Gehirn, wir finden sie in der Leber, wir finden sie in den Gonaden, wir finden sie überall. Und überall dort können natürlich dann Zellen einfach zerstört werden. Und noch zusätzlich ist es so, wir haben keine Ahnung, wie viel Spike pro Mod-RNA produziert wird. Denn diese modifizierte mRNA ist ja sozusagen nicht das Medikament, sondern ist das Prämedikament. Ja, das Medikament eigentlich ist ja das Spike-Protein. Aber wir wissen nicht, wie viel davon produziert wird. Aber was wir wissen ist, das Spike-Protein ist giftig. Ja, und ich produziere mir dann in meinem eigenen Körper überall irgendwo, wo ich keine Ahnung habe, wie viel, wie lange und wo irgendwelche Giftstoffe. Und dann wird mein entsprechender Körper an der Stelle auch noch zum Teil geschädigt, weil die Zellen zerstört werden. Also das ist jetzt etwas, was ich sagen muss, wo der Nutzen an der ganzen Sache ist, der erschließt sich hier jetzt nicht so ganz besonders. Beziehungsweise das sind all die Aspekte, die immer verschwiegen werden, die natürlich die Nebenwirkungen erzeugen. Ja, und die Wirkung soll ja sein, dass irgendwelche Antikörper gebildet werden, was ja zum Teil auch passiert. Aber das ist, würde ich mal sagen, ein kleiner Nutzenaspekt gegenüber einem großen Schadaspekt. Und das hat ja, und das ist ja der Witz eigentlich an der Sache, Peter Doshi schon in einer Reanalyse der ersten randomisierten klinischen Studien gezeigt, wo eindeutig und ganz klar herauskam, die Anzahl schwerer Nebenwirkungen ist größer als die Reduzierung einer Hospitalisierung, also ist Schaden-Nutzen-Verhältnis ist definitiv negativ.
Ergänzend sollten wir vielleicht noch für den Zuschauer sagen, der sich da fragt, ja, Moment, mir ist ja eben also nichts passiert, wieso ist bei mir eben gut gegangen und bei den anderen halt nicht? Ja, das sind halt verschiedene Risikofaktoren. In der Tat, viele haben daran geglaubt, dass es in Oberarmmuskulatur reingespritzt wird und dort auch bleibt. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass statistisch bei jeder zehnten von dieser Spritze auch ein Blutgefäß getroffen wird. Und dann verbreitet sich das ganz schnell im Körper. Ja, direkt eben in die Herzgegend. Und diese mittlerweile anerkannten Fälle von Myokarditis sind da auch eine direkte Folge davon. Ja, und auch gerade bei trainierten jungen Leuten ist im Muskulatursystem das Lymphsystem sehr gut ausgebildet. Ja, und die können auch davon sehr betroffen werden. Ja, und soviel ich weiß, ist ja selten mal irgendwo durchgeführt worden, dieses Standardverfahren, dass man kurz mal guckt, hat man eigentlich ein Blutgefäß getroffen oder nicht. Nee, bei diesen Massenimpfungen rein damit und ist ja vollkommen harmlos, kann ja nichts passieren. Ja.
Herr Professor Dr. Düker, ich merke, Sie sind da durchaus emotional in dem Thema drin, weil das betrifft uns alle. Also ich merke das bei Ihnen beiden, ich habe Sie auch schon vorher in Interviews beobachtet und merke das bei mir auch. Also wenn man sieht, dass naturwissenschaftliche Regeln außer Kraft gesetzt werden plötzlich und alles irgendwie nach einer Zirkusvorstellung aussieht, dann macht man sich so seine Gedanken und das ist dann nicht emotionslos, zieht das nicht an einem vorbei.
Da würde ich jetzt mal ergänzen, es sind nicht nur das Außerkraftsetzen von naturwissenschaftlich korrekten Arbeiten, sondern bei der Ausübung des Impfzwangs, dieser Druck, der dort ausgeübt worden ist und dann also hier, ja, es ging ja auch in die Richtung, per Gesetz, das dann festzulegen, was dabei über den Haufen geschmissen wird, das ist ja, sind ja ganz wichtige Bestandteile von unserem gesellschaftlichen Regelwerk, nämlich die Patientenautonomie. Und erinnern wir uns an den Nürnberger Kodex, der da ganz klar sagt, niemand darf durch Zwang, durch Täuschung, durch Druck, durch was auch immer zur Teilnahme an einem medizinischen Experiment gedrängt werden. Und dass es ein experimenteller Impfstoff war, der, das steht ja nun außer Frage, mal ganz abgesehen davon, dass das der Kanzler ja mal versehentlich in einem Nebensatz bestätigt hatte.
Ja, jetzt könnte man ja fragen, es ist das Jahr 2025, Sie kommen jetzt erst damit um die Ecke. Wie kann denn das sein? Das Thema ist doch schon lange vorbei. Was antworten Sie darauf?
Also das Thema ist nicht vorbei und wir kommen nicht jetzt um die Ecke. Unsere Aktivitäten haben ja im Jahr 2021 angefangen und in 2022 waren wir hier als Chemiker-Physiker-Team zum ersten Mal sehr früh im Jahr in der Öffentlichkeit, meist über die Berliner Zeitung, aber auch eben verschiedene Interviews. Und von wegen, dass das Thema vorbei ist, die Entwicklung der mRNA ja in verschiedene Anwendungsbereiche geht ja weiter. Ja, also für mich eine Horrorvorstellung wäre es, wenn jetzt demnächst die Standardimpfungen für Kleinkinder, für Babys umgestellt werden auf mRNA. Das heißt, dann Eltern kaum noch eine Chance haben, dem auszuweichen. Ja? Und wie Andrea Schnepf vorne verdeutlicht hat, das Gefahrenpotenzial in der mRNA-Technologie ist grundsätzlich vorhanden. Das kriegt man nicht so einfach weg.
Ja, es ist eine Genmanipulation. Und ich weigere mich auch da, Gentherapie zu sagen, was ja in diesem Zusammenhang immer häufiger gemacht wird. Es ist eine Manipulation, meine Therapie würde heißen, ich habe irgendwie einen kranken Patienten, den ich da irgendwie heilen muss. Und mitnichten ist das hier vorliegend. Das heißt, wir reden hier von kerngesunden Menschen. Und die werden also in ihrer DNA auch verändert. Und das dann halt die mehr war ja auch im Raum, dass dieses Präparat sich nicht in das Genom reinschneidet von der Wirtsperson. Das ist ja alles grober Unfug. Das konnte man inzwischen widerlegen. Es gibt genügend Studien, die das auch widerlegt haben. Ich verweise dazu nochmal auch zu dem Komplex, den Sie gerade angeschnitten haben, nochmal auf das Interview von Frau Professor Kämmerer. Biologin an und sie hat ein sehr langes Interview mit mir auch gehabt, wo sie nochmal auf die ganzen Risiken eingegangen ist. Unter anderem auch zum Thema Mod-RNA, das heißt, es handelt sich um eine modifizierte RNA mit modifizierten Nukleinsäuren. Und diese modifizierten Nukleinsäuren führen zum Beispiel dazu, dass so eine Art Zufallsgenerator eingebaut ist und eben nicht nur ein Spike-Protein entsteht, sondern ganz, ganz viele verschiedene Proteine, von denen wir gar nicht wissen, was die alles im Körper anstellen.
Ja, richtig.
Das ja, ja. Frage, ich gehe mal in den Fragen, die ich mir überlegt habe, etwas weiter. Das PI hat ja im letzten Jahr von der Öffentlichkeit zunächst fast unbemerkt einen Datensatz veröffentlicht und dieser Datensatz, der hat es in sich gehabt. Offensichtlich interessierte sich aber keiner von den üblichen verdächtigen Leitmedien dafür, aber Sie haben sich dafür interessiert. Was ist denn aus diesem Datensatz zu lesen?
Ja, vielleicht sollten wir noch mal zunächst für die Zuschauer sagen, was das Paul-Ehrlich-Institut ist. Es ist eine staatliche Behörde, die halt zuständig für Impfstoffe und medizinische Arzneimittel ist. Und zwar sollen die sich um die Zulassung kümmern. Die haben Qualitätskontrollen durchzuführen. Das ist die Anlaufstelle für die Meldung von Verdachtsfällen auf Impfnebenwirkungen. Und gegebenenfalls müssen sie dann die gemeldeten Impfnebenwirkungen überprüfen. Was ist da jetzt dran? Und womöglich einschreiten, wenn sie ein Gefahrenpotenzial erkennen. Nun, Sicherheitsberichte vom Paul-Ehrlich-Institut hat es ja laufend irgendwo gegeben und zwar auch ziemlich unter dem Radar der Öffentlichkeit, weil die Mainstream-Medien haben da nicht wirklich gerne drüber berichtet. Da waren schon also sehr große Zahlen drin von entsprechend schlimmen Verdachtsmeldungen. Ja. Und jetzt also auch für zu unserer Überraschung kamen jetzt im November 2024 auf der Homepage des Paul-Ehrlich-Instituts sozusagen die Rohdaten raus, nämlich eine Excel-Tabelle. Und die hat es in sich. Denn erstens sind es sehr viele Eintragungen, nämlich 975.000 Einträge von Verdachtsfällen auf Impfschäden bezogen auf 350.000 betroffenen erfassten Personen. Und das ist dort aufgetaucht, ohne dass das PAI dazu eine Erläuterung, eine Einordnung, irgendeine Pressemitteilung herausgegeben hat. Ja, aber ne, also auch unsere Zuschauer hier können sich das runterladen vom Paul-Ehrlich-Institut und dann einfach mal in dieser Liste stöbern. Und was man dann dort alles findet, konzentriert viele Fälle von Myokarditis, Thrombosen, Aneurysmas, Tod in zeitlicher Nähe zur eben experimentellen Impfung. Und wie wichtig das ist, naja, dass, wenn man da reingeht, das rüttelt einen schon emotional auf, auch wenn es erstmal nur Verdachtsfälle sind. Aber eine solch lange Liste, nehmen wir mal an, Anfang 2022 wäre die Liste mit den damals bekannten Daten schon bekannt gewesen, dann hätte es die Hetze gegen Ungeimpfte so in dieser Form nicht geben können. Ja? Und jeder von uns kann sich doch noch an den Fußballer Joshua Kimmich erinnern, wie auf den eingeprügelt worden ist. Hätte der diese Liste hochgelegt, halten können. Ja, hätte er mit der einen Hand die Liste hochgehalten und mit der anderen hätte er den Vogel gezeigt, die ihn in die Impfung drängen wollten.
Das hatte ich auch gerade das Bild im Kopf. Genau. Also, was wollt ihr von mir? Ja, genau. Das wäre die richtige Reaktion gewesen. Ja, es ist bestürzend. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass andere Präparate, die ja ähnlich überwacht werden und gibt ja extra diese EMA-Datenbank auf europäischer Ebene, wo man alle möglichen Nebenwirkungen einträgt von Medikamenten. Andere Medikamente haben schon bei viel geringeren Meldezahlen sofort das Problem gehabt, dass die nämlich sofort vom Markt genommen wurden und erstmal kontrolliert wurden, was da los ist. Und hier lässt man das einfach weiterlaufen.
Ich meine, also das, war ja, das ist auffällig. Ja klar, natürlich. Aber das war ja von Anfang an auch so. Ich meine, das ist ja jetzt, wie Gerald Düker schon gesagt hat, es war ja von Anfang an klar, dass das Nebenwirkungspotenzial dieser neuen Technologie enorm ist. Bisher hatten wir ja nur immer dann, oder vorher, vor dieser Excel-Datei, hatten wir sozusagen nur die globalen Zahlen, aber da war auch schon so, dass man gesagt hat, wir haben 1,6 Nebenwirkungen pro 1000 verabreichter Dosen. Wenn man das auf andere Impfstoffe einfach mal vergleicht, die man ja auch hat runterladen können beim Paul-Ehrlich-Institut, da war es ein Faktor 0,07 pro 1000. Ja, das
Vor allen
heißt
Dingen,
also,
Ihre Zahl
das.
unterscheidet sich. Ne? Wenn man mal, wenn, also irgendwann hat ja mal der Herr Lauterbach eine Zahl genannt, eine gemeldete Nebenwirkung auf 10.000. Und die wäre auch gar nicht so schlimm. Das war so in etwa so das, was da kam. Und jetzt sagen Sie 1,6 auf 1.000. Das sind fast zwei also fast zwei gemeldete Nebenwirkungen auf 1.000.
Ja.
Also um eine Zehnerpotenz geringer. Ja? Entschuldigung, schon. Die Mathematik. Also erstmal eine Zehnerpotenz und dann den Faktor 2
Ja,
noch
klar.
oben
Ich
drauf,
meine, man
genau.
muss es ja in Relation sehen zu dem, was vorher da war. Ne? Und in Relation zu dem, was vorher da war, ist es so, dass das Nebenwirkungspotenzial 20 Mal höher ist als das, was vorher da war. Und damit ist natürlich diese Sache mit dem, ja, es ist irgendwie nebenwirkungsfrei oder sowas, absolut konterkariert. Ganz im Gegenteil. Es ist viel nebenwirkungsbelasteter als alle anderen entsprechenden bisherigen Präparate, die eingesetzt wurden. Und um nochmal auf den Datensatz zurückzukommen, die Zahlen sind schon mal enorm. Was aber auch auffällt an diesem Datensatz, ist die Qualität, die wirklich unterirdisch ist. Also da wurden einfach diese Daten so zusammengetackert, dass da irgendeiner, ja, also diese Datenbank auszuwerten, erfordert schon einiges an Zeit und man muss eigentlich schon für manchen Dingen auch einige Makros schreiben, um dann wirklich auch die richtigen Informationen herauszuziehen. Und außerdem ist es ja so, wenn Sie diese Daten haben und sie veröffentlichen, dann ist es Ihre Aufgabe und Ihre Pflicht, diese auch auszuwerten. Aber eine Auswertung von Seiten des Paul-Ehrlich-Institutes ist vollkommen eine Fehlanzeige, nicht? Sie haben einfach nur diesen Datensatz fertig, jetzt macht damit. Und was
Was
ja
vermuten Sie
ein.
aufgrund dieser Beobachtung?
Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber ein Punkt, was mir aufgefallen ist, oder beziehungsweise was man, oder was ein wichtiger Aspekt ist in dem gesamten System, ist ja, wie ja vorhin auch schon mal angesprochen wurde, dass es ja manche Chargen gibt, die wohl eher etwas weniger nebenwirkungsbelastet sind und andere, die etwas stärker nebenwirkungsbelastet sind. Und das bildet sich in gewisser Weise ein bisschen auch in diesem Datensatz ab. Aber wenn man das erstmal analysiert, fällt man primär erstmal auf, dass bei 40% der entsprechenden Einträge überhaupt keine Charge angegeben ist. Ja, das heißt, das ist schon mal qualitativ natürlich ein ziemliches Armutszeugnis. Dann, wenn man weiterhin nachschaut nach Häufungen, dann sieht man, manche Chargen sind tatsächlich deutlich häufiger als andere Chargen. Aber, und das haben wir ja dann auch sozusagen in unserem Brief an das Paul-Ehrlich-Institut, der ja auch über die Berliner Zeitung dann lanciert wurde, ja nachgehakt. Ja. Das kann man natürlich dann nur einordnen, indem man, wenn man weiß, wie viel sind eigentlich pro Charge jetzt wirklich dann auch tatsächlich verimpft worden. Ja, und diese Daten sind natürlich ganz zentral wichtig und die haben wir auch angefragt. Ich hoffe, dass Sie beim Paul-Ehrlich-Institut auch da sind. Wir haben natürlich mal wieder keine Antwort bekommen, ja, weil das ist so ja das Übliche, wie man mit solchen Fragen umgeht, die
Entschuldigung, dass ich
irgendwie
einhake. Haben Sie überhaupt jemals Antwort bekommen vom Paul-Ehrlich-Institut?
Wenn wir mal Antwort bekommen haben, dann entweder die Dinge, die man auf der Homepage eh schon findet, oder so ganz nette Dokumente, in denen alle relevanten Daten, wie man sie so schön kennt, vollkommen geschwärzt sind. Ja, also, ja,
Ja.
man fragt sich da auch schon. Und
Da biegen sich die schwarzen Balken, ja?
ja, richtig, definitiv, definitiv. Und auf der anderen Seite auch noch, fand ich auch noch eine sehr, sehr witzige, das kam nicht auf unsere Anfrage, sondern auf einer anderen Stelle, aber wo das Paul-Ehrlich-Institut auch mal gefragt wurde, wie sie denn eigentlich die DNA-Verunreinigungen messen oder beziehungsweise bestimmen in den Proben. Ja. Und wo sie ja dann geantwortet haben, nein, das machen sie nicht. Aber sie überprüfen, ob die vom Hersteller angegebenen Angaben innerhalb der erlaubten Toleranzen sind. Ja. Und ich meine, da fragt man sich dann schon. Ich meine, das
Moment,
Paul-Ehrlich-Institut.
also Sie überprüfen es nicht selber, aber Sie überprüfen, ob die vom Hersteller genannten Angaben stimmen. Dann müssen Sie es doch selber überprüfen. Wie will ich denn ohne
Nein,
Eigenüberprüfung
nein, nein, nein.
das?
Sie überprüfen ja nicht, ob die Angaben stimmen. Sie überprüfen, ob die vom Hersteller angegebene Größe im Rahmen der Toleranzbereiche liegt, die zugelassen ist. Ja,
Und also wenn es der Hersteller selber reinschreibt, dass sie außerhalb des Toleranzbereichs liegen, dann würden sie dann sich dann melden,
ja,
ja?
richtig, genau. Ja.
Das macht natürlich jeder Hersteller, also ganz
Ja, natürlich. Das
eindeutig. Das kennen wir so aus der Vergangenheit.
ist ja logisch, dass die so ehrlich sind und brav. Das ist ja klar. Nee.
Das ist
Aber ich meine,
unglaublich.
Ja, aber genau das ist ja der zentrale Punkt. Das Paul-Ehrlich-Institut ist ja dazu da, hier diese Medikamentenhersteller zu kontrollieren, zu überprüfen, ob die entsprechenden Produkte sicher und anwendbar sind. Ja, und aber sie kommen dieser Verpflichtung, wenn man diese Dinge hört, eben nicht nach. Und ich meine, auch die anderen Dinge, die sie überprüfen, und das ist ja auch sehr marginal, wird ja auch so, dass sie das an Chargen überprüfen, die ihnen zugesendet werden. Ja, also ich meine, das ist ja auch ein Zustand, der ist ja absolut untragbar. Ja, ich meine, man würde ja von jeder Prüfbehörde erwarten, dass diese Prüfbehörde unangemeldet in einen Produktionsbetrieb hineingeht, in der Halle ist und dann sagt, so, die und die und die und die Charge möchte ich jetzt prüfen. Geben Sie mir dieses und dieses und dieses Vial, dann nehmen Sie die mit, gehen nach Hause und überprüfen das Ganze und messen und dann wird entsprechend gehandelt, ja. Aber ich meine, ich lasse mir doch nicht von dem Hersteller die Proben schicken. Also ich meine, das sind ja Zustände, also das ist ja nur noch eine Farce. Ja.
Ja, das ist sehr seltsam. Und
An der
jetzt,
Stelle
mal,
sollten wir
Entschuldigung, gleich mal die
vielleicht.
Frage, Entschuldigung, Herr Professor Düker, gleich die Frage rein, vielleicht können Sie es auch direkt beantworten, Herr Düker. Hätte denn das Paul-Ehrlich-Institut überhaupt die Möglichkeit, das zu überprüfen? Man könnte jetzt ja sagen, die haben vielleicht gar nicht die Verfahren dafür.
Die sind ganz hervorragend ausgestattet, also und genügend Mitarbeiter hätten die dazu auch, ja. Aber sie tun es nicht. Sie verweisen ja auf zum Beispiel die SafeVac-App, ja. Und im Zusammenhang mit der SafeVac-App, meine ich, sollten wir zunächst einmal darüber reden, wie sieht es denn mit dem heftigsten denkbaren Nebenwirkung Impfschaden aus? Und das ist nun mal der Todesfall. Ja,
Dann melde ich
so.
doch noch postmortem, dass ich gerade eben gestorben bin, oder nicht? Über
Tja,
die App.
so und okay. Aber schauen wir mal, was wissen wir denn? Was wird mittlerweile zugegeben? Also, wir wissen von Anfang an, dass die ersten Meldungen von Todesfällen auch innerhalb der ersten 2 Wochen eingegangen sind. Also ein gutes Dutzend innerhalb der ersten 2 Wochen. Das wissen wir aus einer Pressekonferenz, die halt das Paul-Ehrlich-Institut zum Impfstart veranstaltet hatte. Ja, aber die sagen, na ja, das ist eben also hier im Rahmen dessen, was man eh erwarten würde bei sehr vielen Impfungen, ja, einfach aus natürlichen Gründen versterben nun mal Leute. Ist ja nicht ganz verkehrt, aber es hat sich eine Menge angesammelt dann nach einer Weile. Und vor allem, man hätte ja die einzelnen Fälle auch dann überprüfen müssen. Und
Ist das
jetzt war
geschehen?
es so, das konnten die zum Teil gar nicht leisten. Und das ist auch wiederum so schön, dass man jetzt diese, wenn auch unvollständige und lieblos zusammengetackerte Liste da hat. Datenanalysten haben das analysiert und einfach mal geschaut, wie viele Meldungen kamen denn pro Tag rein. Und es gab da halt Tage mit über 1800 Meldungen von Verdachtsfällen auf Impfschäden. Das ist eine Menge. Und wir wissen, zu der Zeit waren etwa 30 Mitarbeiter in der Pharmakovigilanz. Ja, die können dem nicht allen nachgehen. Nicht einmal die gemeldeten Verdachtstodesfälle können die da erfassen. Normalerweise müssten die da anrufen, ne, bei dem entsprechenden Arzt, der dort etwas gemeldet hat und genau nachfragen, ja, was könnte es denn da ansonsten für Ursachen geben? In welcher gesundheitlichen Verfassung war denn die Person, die dort dann so kurzfristig verstorben ist? Das haben die nicht schaffen können. Und haben dann also eine Riesenmenge nicht ausgewertetes Material dort gehabt. Aber sie haben zumindest mal die Sicherheitsberichte rausgegeben. Und interessant ist, wir haben hier den Sicherheitsbericht vom Herbst 2022 vorliegen. Und dort standen drin an Verdachtsfällen auf Todeseintritt 3000. Eine hohe Zahl. Übrigens, Sie haben es durchaus bestätigt, ein Teil davon hat was mit der Impfung zu tun. Ich zitiere jetzt mal, 120 Fälle wurden vom Paul-Ehrlich-Institut als konsistent mit einem ursächlichen Zusammenhang mit der Gabe der jeweiligen Covid-19 Impfstoffs bewertet. Ja, also sie geben es zu und 3000 haben die da drin und jetzt insgesamt an Todesfällen gemeldet. Und für uns war es dann eine Überraschung, dass jetzt in der besagten Excel-Tabelle aber nur knapp über 1000 auftauchten. Über 2000 waren da verschwunden. Und das
Genau.
ist natürlich auch eine Frage, die wir dann an das Paul-Ehrlich-Institut in dem öffentlichen Brief da gestellt haben. Wo sind die denn hin? Also
Genau, das
und
gleiche Phänomen findet man bei der EMA-Datenbank. Ich hatte mich ja damals auch als Journalist immer wieder darum gekümmert und immer wieder neue Daten rausgegeben. Und ist dann auch aufgefallen, dass plötzlich die Zahlen nach unten sich veränderten. Das heißt also, dass ehemals gemeldete Datensätze auf einmal nicht mehr auftauchten. Und das war sehr seltsam.
Datenanalysten, die sich damit beschäftigt haben, haben jedenfalls Beispiele gefunden, wo dann ein solcher Todesfall in der Liste umetikettiert worden ist. Da steht dann nicht mehr Todesfall, sondern Lungenembolie. Aber es steht nicht mehr, dass es ein letaler Ausgang dann gegeben hat. Und wir
Interessant, das
sollten jetzt
ist.
an der Stelle auch nicht vergessen, jetzt vielleicht denkt der eine oder andere Zuschauer, wie Todesfälle kann doch eben also hier da nicht sein. Wohlgemerkt, hier sind 120 Fälle amtlich vom Paul-Ehrlich-Institut zugegeben. Und jetzt auf der anderen Seite, der Hersteller bringt ja eine Produktbeschreibung raus. Und der Hersteller ist jetzt Pfizer für Comirnaty. Und in dieser Produktbeschreibung, die findet man auch im Netz, das ist so eine Art über 500 Seiten langer Beipackzettel. Ich habe es jetzt kurz vor unserer Aufnahme hier nochmal überprüft. Das findet man auch immer noch. Den lädt man sich runter, schaut auf der Seite 4 unten. Und da steht dann wörtlich drin, dass Myokarditis gerade bei jungen Männern ein problematisches Nebenwirkung ist. Und es sind auch Todesfälle beobachtet worden. Es steht da drin. Mal ganz abgesehen von der Wortwahl, was soll das heißen? Wir haben Todesfälle bei jungen Männern beobachtet. Ja, haben sie zugeguckt? Was haben sie denn jetzt gemacht? Ja, haben sie eine Warnung an die Ärzte rausgegeben, dass die halt junge Menschen davor warnen, weil das Risiko hier vielleicht höher ist, gerade für junge Menschen, als die Krankheit dazu bekommen? Und mal ganz abgesehen davon, was bedeutet das eigentlich für die Fälle, gerade die Soldaten, die auch gezwungen worden sind?
Es ist vor allen Dingen sehr interessant, weil am Anfang wurde doch gesagt, diese Impfung schützt vor Infektionen anderer Personen. Das tut sie ja nun ganz offensichtlich nicht, wie ja auch aus den Daten hervorgeht. Dann wurde gesagt, na ja, sie macht einen milderen Verlauf. Jetzt habe ich aber dann diese Erkenntnis, dass offensichtlich jüngere Männer laut Beipackzettel von Pfizer davon betroffen sind, dass sie Myokarditis haben. Nochmal zur Erinnerung, also wenn wir von Ärzten reden, die sich mit Herzerkrankungen beschäftigen, dann sagen die ja relativ eindeutig, Leute, die eine Herzbeutel- oder Herzmuskelentzündung haben, sterben innerhalb von 10 Jahren etwa 50% der Leute an dieser Erkrankung. Das heißt, die bekommen eine Herzinsuffizienz und danach 50% davon sterben innerhalb von 10 Jahren. So, und jetzt ist die Frage, welchen Vorteil hätte es denn jetzt für einen jungen Menschen, für einen Jugendlichen, für einen jungen Mann, sich da impfen zu lassen? Junge Frauen waren da auch nicht ausgenommen, da gab es auch eine ganze Menge an Fällen. Das heißt also, ich lasse mich impfen, danach bekomme ich eine Herzentzündung in irgendeiner Form, Herzbeutel, Herzmuskel. Das heißt doch im Klartext, das macht überhaupt keinen Sinn. Erstens kann ich sowieso keinen vor der, also ich, die Impfung hindert nicht vor der Ansteckung. Ein milderer Verlauf einer Krankheit, die an sich aber relativ ungefährlich ist für junge Leute. Stattdessen habe ich jetzt eine Herzbeutelentzündung. Was soll denn das?
Ja, den einzigen Sinn, den es macht, dass man an seinem Arbeitsplatz weiter sein kann oder eine Vorlesung besuchen. Ja, ohne irgendwo da halt Repressionen befürchten zu müssen. Ja, und natürlich, man hätte auch eben also hier den Vorteil, dass man dann, wenn man sobald man sich impfen lässt, auch die SafeVac-App nutzen kann. Ja. Und da sollten wir noch mal kurz darauf eingehen. Was ist
Ja,
die
bitte.
SafeVec-App? Ja, das Paul-Ehrlich-Institut hat das als Datenerhebung bevorzugt, hat er alle aufgefordert, wer sich impfen lässt, bitte eben gleich vom ersten Tag an eintragen und dann wird man dann gefragt, so alle paar Tage und später in Wochenabstand, wie man sich denn jetzt eben also so fühlt. Hat man irgendwelche ja, negativen Erscheinungen? Da kommen eine ganze Menge zusammen, aber innerhalb von mehreren Monaten fühlt sich ja jeder nicht eben jeden Tag optimal. Ja? So, nur letzten Endes, man muss sich vorstellen, ältere Menschen, die Vulnerablen, die greifen seltener zum Handy, die sind dort weniger erfasst. Und dann vor allem Menschen, denen es dann mal richtig schlecht geht, deren erste Priorität ist doch nicht, oh, jetzt geht's mir aber so richtig schlecht, eigentlich müsste ich jetzt eben also hier vielleicht sogar den Notarzt rufen, ja, aber zuvor einmal Meldung beim Paul-Ehrlich-Institut machen, ja. Und Todesfälle, die sind da praktisch überhaupt nicht aufgetaucht. Wenigstens gibt das Paul-Ehrlich-Institut an in der Auswertung, dass schwerwiegende Meldungen sind in 0,39% der Fälle halt erfasst worden. Naja, das ist 0,39%, das klingt als eine
Moment, also
kleine
die haben,
Zahl.
wie habe ich es zu verstehen? Die haben von den schwerwiegenden Fällen nur 0,39%
Nein,
erfasst,
also.
oder
Von
alle
den
Fälle?
ganzen Meldungen
Ja,
wurden
okay.
0,39% als schwerwiegende Fälle eingestuft, schwerwiegende Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen. Wie gesagt, Todesfälle hatten sie da aus nachvollziehbaren Gründen gar nicht. Und so eine Zahl wie 0,39%, so nach dem Motto, ist nicht der Rede wert. Aber wenn wir jetzt mal eine Stadt wie Berlin mit den entsprechenden Einwohnerzahlen nehmen, ja, mit einer Impfquote, ich schätze jetzt mal so um die 75%, dann würden wir auch für die bereits in der Größenordnung 10.000 schwerwiegende Fälle erwarten.
Genau. So, und jetzt, ich bin noch beim Paul-Ehrlich-Institut, weil das hat doch für mich eine Art System dahinter. Also, Sie sagten vorhin gerade 30 Mitarbeiter, da kommen tageweise vielleicht sogar über 1000 Fallmeldungen rein.
30
Und
Mitarbeiter in der Pharmakovigilanz, also
genau.
hier, ne, diese Erfassung von Problemfällen.
Genau. So, und das heißt, die werden mit Meldungen überflutet. Jetzt würde ich doch von einem Paul-Ehrlich-Institut erwarten, die ja genau auf Basis solcher Meldungen Warnungen herausgeben, dass irgendwas mit den Medikamenten nicht in Ordnung sein könnte. Ist ja auch bei den anderen Medikamenten so. Das heißt, man prüft nicht erst jahrelang nach, ob da irgendwas faul ist, sondern ich bekomme eine Fallmeldung rein, im Zweifelsfall ein paar mehr davon. Und irgendwann sage ich, oh, da ist irgendwas mit dem Impfstoff nicht in Ordnung. Es geht ja auch häufig tatsächlich um Impfstoffe. Und das Paul-Ehrlich-Institut bekommt hier einen Riesenbatzen tageweise und über längeren Zeitraum andauernd immer wieder rein und macht gar nichts. Also öffentlich wurde ja immer wieder gesagt, die Impfungen sind sicher. Ich paraphrasiere jetzt mal, ja. Das ist also das, was irgendwie da rauskam. Wir wissen, dass das Paul-Ehrlich-Institut weisungsgebunden ist. Das heißt, die dürfen wahrscheinlich auch gar nichts sagen. Und der liebe Herr Karl Lauterbach hat das dann also so vielleicht so herausgegeben, wie das in die Öffentlichkeit kommen sollte. Okay, dann frage ich mich, wozu brauche ich ein Paul-Ehrlich-Institut? Weil es gibt ja auch einen Fall, der schon etwas älteren Datums ist. Ich erinnere an einen Herrn Dr. Klaus Hartmann, Mediziner, war in den 2000er Jahren, in den Nullerjahren, war er für die Impfstoffsicherheit zuständig. Es ging um den Impfstoff Hexavac. Und es kamen Meldungen rein, dass da Kinder gestorben sind nach Impfung. Und eine Meldung war, ich zitiere mal in etwa, da ruft ein Pathologe aus München an und sagt, er hätte hier ein Kind auf dem Seziertisch. Das wäre gestern geimpft worden und heute auf seinem Seziertisch. Und er hätte noch nie ein so großes Hirnödem gesehen, also eine Schwellung im Hirn. In seiner ganzen Karriere nicht. So, und daraufhin schlägt der Herr Hartmann Alarm. Und muss dann, also geht dann damit auch zur EMA, also zur übergeordneten europäischen Behörde. Und die wiegeln dann ab und sagen, ja, wie kann denn das sein? Da gibt es auch überhaupt keine Verbindung zwischen diesem Todesfall und zwischen dem Impfstoff. Das kann doch gar nicht sein. Und erst als dann die Presse damals noch halbwegs funktionierend sagte, es handelt sich hier um Hexavac, den Todesimpfstoff, dann wurde erst eine Studie anberaumt. Und, wie wir jetzt im Nachhinein erfahren haben, wurde da wieder getrickst. Das heißt, der Hersteller ist anscheinend mit Absprache mit den Bundesbehörden, hat der Hersteller mit Beginn dieser Tokenstudie, die dann gestartet wurde, sämtliche Impfdosen aus allen Apotheken abgezogen, die noch auf dem Markt waren. Und dann wurde also gar nicht gegen den Impfstoff getestet, sondern nur gegen andere Impfstoffe, Sechsfachimpfstoffe, die auch noch auf dem Markt waren. Und die öffentliche Verkundbarung war dann damals, Sechsfachimpfstoffe sind sicher. Also für mich hat es den Anschein, es wiederholt sich hier. Also, liebe Zuschauer, gucken Sie sich Klaus Hartmann an. Schauen Sie beim Netz nach. Klaus Hartmann, Hexavac. Da gibt es auch von den Kollegen von Nuviso einen Beitrag dazu. Ein Vortrag von ihm, ungefähr anderthalb Stunden dauert der. Und jetzt erzählen Sie mir, also Herr Professor Düker und Herr Professor Schnepf, die erzählen mir eigentlich genau das Gleiche, was ich schon kenne. Also das heißt doch für mich, dieser angebliche Impfstoff-TÜV, der da ist, mit Namen PEI, Paul-Ehrlich-Institut, der erfüllt doch seine Aufgabe nicht. Das heißt, wenn ich zum TÜV fahre mit meinem Auto, erwarte ich doch zumindest, dass die Bremsen funktionieren, dass alle Bauteile da sind, wo sie hingehören beim Auto, und dass mir die Kiste nicht auseinanderfällt. So, und jetzt komme ich mit einem TÜV-Siegel raus, mit dem Wagen, und das Erste, was mir passiert, die Bremsen versagen. Da würde ich doch sagen, irgendwas stimmt hier doch ganz und gar nicht mit dem TÜV.
Ja, klar, natürlich. Aber ich meine, das ist ja auch jetzt eben leider auch nichts Neues. Ja, das ist ja genau der Punkt, wie Sie ja schon erwähnt haben. Ne? Das ist eine Sache, die wir jetzt sozusagen nur als Ergebnis einer jahrzehntelangen Entwicklung sozusagen jetzt beobachten können. Also ich im Rahmen dieser ganzen Entwicklung hat man sich ja dann auch sehr stark mit medizinischen Aspekten, mit pharmakologischen Aspekten etc. beschäftigt, mit denen man vorher so nie in Kontakt gekommen ist. Ja, also ich habe mich ja vorher nie mit Impfstoffen oder mit was weiß ich was da auseinandergesetzt. Ja, wie käme ich auch dazu, als anorganischer Chemiker, der sich um Metallclusterverbindungen interessiert. Aber wenn man ein bisschen da hineinschaut, dann sieht man, dass das ja eine Entwicklung ist, die eben über Jahrzehnte so schon am Laufen ist. Und ich fand das eigentlich sehr erhellend, muss ich sagen, das Buch von Peter Götzsche, tödliche Medizin und organisierte Kriminalität, ja, also wo der Titel schon in gewisser Weise schon ein bisschen darauf hinweist, was eigentlich Sache ist. Und ich meine, der Mann ist dafür nicht in den Knast gekommen, sondern hat einfach nur ganz klar und sauber belegt, was die Probleme sind, die wir mit der Pharmaindustrie eben einfach in den letzten Jahrzehnten uns hier eingehandelt haben. Und ich meine, das ist jetzt nur ein weiteres Ergebnis genau des gleichen Prozesses, ja, also dass hier eben nicht kontrolliert wird. Das heißt also, die eigentliche Überwachungsbehörde überwacht eigentlich nicht mehr, sondern sie ist eher so der Buddy. Ja, sie versuchen es gemeinschaftlich irgendwie so hinzubekommen, damit Geld verdient werden kann am Ende des Tages. Ja, und das ist natürlich eine Katastrophe, weil sie sind ja Staatsbedienstete. Ja, sie sind ja dazu da, um für die Gesundheit der Bevölkerung zu arbeiten. Dafür kriegen die ihr Geld. Das ist ihre zentrale Aufgabe. Ja, ihre Aufgabe ist es nicht, Präparate der Pharmaindustrie zu promovieren und irgendwie zu unterstützen und zu schützen. Ja, und das hat sich immer mehr in diese Richtung ja entwickelt. Und das ist natürlich eine enorme Fehlentwicklung. Ja, und ich meine, wie Sie ja gerade vorhin gesagt haben, sie sind weisungsgebunden. Das ist richtig. Aber es sind Beamte. Ja, damit sind sie natürlich ja der Verfassung verpflichtet, ja, und nicht der weisungsgebundenen Behörde oder irgendeinem Minister oder wie auch immer. Ja. Und wenn dann da irgendetwas kommt, was dem eigentlich widerspricht, dann, das haben wir ja auch in einem Bericht einmal sozusagen angemahnt, dass ja eine Remonstrationspflicht für diese Beamten besteht, ja, dass sie also sich dann dagegen wehren müssen. Ja. Weil wenn sie wissen, aha, nee, die Sache ist hier mit einem riesigen Nebenwirkungspotenzial ausgestattet, und aber der entsprechende Chef da oben erzählt immer irgendeinen Schwachsinn, dann ist es ihre Aufgabe und Pflicht, darauf hinzuweisen und auch darauf hinzuwirken, dass das irgendwie sozusagen richtig gestellt wird und nicht mit dem Label Paul-Ehrlich-Institut und Robert-Koch-Institut trifft das Gleiche ja zu, kriegt das Ganze dann den Label Wissenschaftlichkeit, obwohl es totaler Schwachsinn ist. Ja. Und das ist eine Sache, die sich natürlich jetzt hier in den, ja, würde ich sagen, das ist so eine Entwicklung, die vielleicht auch schleichend ist, die gar nicht mal in dem Sinne auch gewollt war oder ist, aber die jetzt so als Zustand wohl da ist, ja, und den man auf jeden Fall beenden muss, weil so kann das nicht weitergehen. Ja, aber wir brauchen ja diese Aufsichtsbehörde, ja, wenn sie ihre Aufgabe nicht mehr nachkommt.
Ja, und genau, Andreas, wir hatten ja gemeinsam als Team hier einen Cut gefordert. Das ist im Grunde ein No-Brainer, dass man sagt, die müssen absolut unabhängig werden. Und das haben wir dann in einem offenen Brief gefordert und haben diesen Brief dann geschickt an große wissenschaftliche Institutionen hier in Deutschland und der Schweiz, an die Leopoldina, an Hochschulrektorenkonferenz und wie sie alle heißen, ja, und mit der Frage, könnt ihr euch dort anschließen? Eigentlich ist das doch automatisch, müssten die doch können. Nein, alle sind auf Tauchstation gegangen. Also
Wie war denn die Reaktion?
Die für die Wissenschaftlichkeit, ja, wissenschaftliches Arbeiten und überhaupt die Wissenschaft hier als Institutionen stehen, ja, sind abgetaucht.
Das heißt, ich höre aus Ihrer Antwort, es gab keine Reaktion eigentlich.
Richtig.
Ja. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also Sie haben ja genau diesen öffentlichen Brief. Sie haben ja auch diesen öffentlichen Brief über die Berliner Zeitung auch veröffentlicht. Wie waren denn jetzt da die Reaktionen, mal abgesehen von dem Publikum, also von den offiziellen Stellen? Wer hat geantwortet und was wurde geantwortet?
Ja, nix.
Nichts.
Niemand. Tabula rasa.
Und ich meine, das Schlimmste ist ja eigentlich, was ja Gerhard Düker ja auch gerade gesagt hat. Ich meine, dass wir fordern, dass eine Behörde wissenschaftlich unabhängig arbeiten sollte, ist, glaube ich, etwas, wo alle Wissenschaftsinstitutionen sofort mitgehen müssten. Es ist ja jetzt nicht irgendetwas ganz irgendwie Verwerfliches, was wir hier eingefordert haben. Und auch darauf wurde null geantwortet. Und das ist schon ein Armutszeugnis.
Also wir sehen hier den Einzug der Politik in die Naturwissenschaft und das, ich habe das schon an mehreren Stellen schon mal gesagt. Es gibt da wenig vergleichbare Fälle, außer aus dunkelsten Zeiten unseres Landes. Ich erinnere nur an die Eugenik, die damals Raum gegriffen hat, ne? Es ist bestürzend, vor allen Dingen, also für mich auch bestürzend, wie einfach das anscheinend funktioniert, dass man rechtsstaatliche Grundlagen einfach außer Kraft setzen kann.
Ja, definitiv. Wobei wir im Bereich der Naturwissenschaften auch das Problem haben, was sich ja auch in den letzten Jahrzehnten immer weiter entsprechend entwickelt hat, dass halt hier auch mit Geld halt Einflussnahme genommen wird darauf, was zu tun ist, ja, und eben die meisten auch bereit sind, dem auch am Ende des Tages zu folgen. Ja. Wobei das auch eine Entwicklung ist, die sich eigentlich so auch über Jahrzehnte hinweg schon entwickelt hat. Da gab es ja damals im Jahre 49 war das, glaube ich, wo ein Meeting war der Association for the Advancement of Science. Und dort wurde schon von einer Vielzahl auch von Nobelpreisträgern hier identifiziert, dass die Abhängigkeit von Messmethodiken, von Geld etc. oder sowas die Wissenschaft natürlich, also vor allem die Naturwissenschaft auch extrem stark verändern wird, weil die Leute lernen werden, dem Geld zu folgen und nicht mehr wissenschaftlichen Fragestellungen. Ja, und das haben wir ja momentan auch. Ja. Wer das Geld gibt, der gibt auch die Themen vor. Es ist nicht mehr so, dass die Themen eigentlich aus den Fächern kommen, was sie eigentlich kommen müssten. Ja, weil eine chemische Fragestellung muss aus der Chemie kommen und nicht aus irgendwie, weil irgendeine Behörde, Regierung, wie auch immer, politische Organisation meint, ja, wir brauchen jetzt hier den komischen grüne Transformation oder was weiß ich was, ja, wo dann einfach die Agenda vorgegeben wird, ja, und eben dann alle hinterher folgen und versuchen, ihre Sachen so ein bisschen hinzubiegen. Ja. Und das ist natürlich auch eine Fehlentwicklung, die wir haben. Und ich glaube, das ist ein Teil auch des Problems.
Also das, was Sie gerade ansprechen, das erinnert mich ein bisschen an eine relativ gute Sendung von Quarks & Co. Da ging es um das Thema Fusch in der Wissenschaft, hat dann Ranga Yogeshwar vorgestellt. Und da wurden unter anderem auch ein Chemiker wurde da zitiert, der von massivem Fusch in seiner Arbeitsgruppe da berichtete. Und Also der Missstand scheint ja wohl der zu sein, dass ich als angehender Wissenschaftler, als werdender Doktor und vielleicht als Postdoc die Schwierigkeiten habe, dass ich halt von diesen Drittmitteln abhängig bin. Das heißt, ich bin nicht mehr vom Institut selber finanziert, sondern über Drittmittel. Es gibt ja dann halt diese ganz unschöne Sache. Ich weiß es von einem Institut an der Uni, wo ich dann meine Diplomarbeit gemacht habe. Da wurde immer so gesagt, ja, beim anderen Institut werden also die Doktoranden ungefähr so ein halbes Jahr vor Ende ihrer Doktorarbeit, was ja meistens so ungefähr eine dreijährige Doktorarbeit ist, wenn man in den Naturwissenschaften ist, werden die halt nicht mehr finanziert, die ja sonst immer damals auf BAT dann liefen, BAT 2 halbe war das immer. Weil der Institutsleiter natürlich damit rechnete, dass die ihre Arbeit fertig machen und auf das gleiche Gehalt, was er dann bekam, natürlich immer noch, hat er dann schon jemand Neues eingestellt, der eine andere Aufgabe weitermachte. So, und wenn ich jetzt eine Doktorarbeit verfasse und da gibt es ja eine Fragestellung, unter der ich die verfasse, und ich komme mit meiner Arbeit vielleicht zum Ergebnis, mit den Methoden, die ich versucht habe, mich der Fragestellung zu nähern, geht das nicht. Ist das vielleicht gar nicht mal so gut, glaube ich, kann das sein. Das heißt, ich bin heute gezwungen, im Sinne der Fragestellung irgendwie ein positives Ergebnis herauszufinden.
Nein, also das würde ich sagen, das ist also absolut eben nicht unser Thema. Denn also gerade in den Naturwissenschaften da zu schummeln und zu betrügen, das kommt immer wieder vor, aber das wird in der Regel über kurz oder lang aufgedeckt. Also alles, was wichtig ist, wird wirklich überprüft, ist das reproduzierbar. Ja. Also darum ging es jetzt auch bei Andreas' Anmerkungen halt überhaupt nicht, sondern es ge geht darum, dass die Freiheit, das Forschungsgebiet auszusuchen, sehr stark eingeschränkt worden ist über die Geldflüsse. Und man kann halt fragen, käme nicht bei einer wirklichen Freiheit der Forschung mehr Nutzbringendes bei herum, als wenn politisch vorgegeben wird, jetzt ja, 30% von unserem Budget hat also in dieses politisch für uns interessante Thema reinzufließen. Und na klar, laufen dann alle hinterher, wenn sie ihren Arbeitskreis halt weiter finanzieren wollen.
Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Forschungsarbeit mache, ich spinne mal rum, die Nützlichkeit von Arzneimitteln, dann bekomme ich da vielleicht keine Geld dafür, aber wenn ich dann hinschreibe, die Nützlichkeit von Arzneimitteln unter besonderer Berücksichtigung von mRNA-Impfstoffen, dann fließen plötzlich Drittmittel.
Korrekt.
Ja, also ich als Biologe dann vielleicht das Liebesleben der Hamster, würde keiner finanzieren, aber das Liebesleben der Hamster unter besonderer Berücksichtigung der klimatischen Veränderungen der letzten 150 Jahre und sofort bekomme ich Gelder dafür.
Korrekt.
Das
Richtig.
heißt, das heißt
Ja.
also dann, dann das heißt also wir Forscher sind dann sozusagen, wie soll ich das nennen? Das ist ja, das ist ziemlich übel. Da sind wir ja die Prostituierten der Politik quasi. Wir liefern die Daten, damit die Politik Grundlage hat, irgendwas zu begründen. Also eigentlich haben wir dann die, ist es dann wirklich so, wir haben die, den ehemaligen Klerus haben wir ausgetauscht. Also die Kirchen sind ausgetauscht worden. Da gibt es keine Talare mehr. Stattdessen gibt es weiße Kittel. Und die Herren in den weißen Kitteln predigen dann oder liefern den Stoff, damit die Politik das durchsetzen kann, was sie gerne durchsetzen möchte.
Durchaus, aber sagen wir mal so, es gibt auch Hoffnung. Wir wissen ja sehr viel, was in den USA entschieden wird, dort vorgelebt wird, schwappt irgendwann über den großen Teich eben zu uns hin. Ja? Und gerade für medizinische Forschung, National Institute of Health, ja, das sind welche, die haben ein Budget von über 30 Milliarden Dollar pro Jahr. Ja, und der neue Chef von denen ist Professor Bhattacharya von der Stanford University und er ist einer der Hauptinitiatoren für die Great Barrington Declaration, nämlich also im Jahre 2020, wo dort Wissenschaftler gesagt haben, hier im Grunde haben die das schwedische Modell beschrieben, macht mal nicht zu viel, lasst es mal halt laufen und Vorsicht mit diesen Impfungen, vor allem keine Lockdowns. Ja, diese Lockdowns richten mehr Schaden an, als was sie nutzen würden, ja, die daran
beteiligt. Vor allem der Name Lockdown heißt ja wegschließen, ne?
Ja.
Also das heißt, da geht es um Kriminelle.
Ja. Ja.
Das heißt also, die ganze Bevölkerung wird als kriminell betrachtet und die muss weggeschlossen werden.
So, und Professor Bhattacharya wurde ja also hier dermaßen diffamiert und angegriffen, hat so viel Prügel eben also bezogen. Ja, und jetzt wird er der neue Chef. Und von dieser Organisation, vom National Institute of Health. Und der wird natürlich also hier auch, der hat da Richtlinienkompetenz. Der wird dort eingreifen, in welche Richtung dann dort die Gelder fließen sollen. Und ja, hoffen wir mal auch, dass dort auch dann etwas mehr Geld in Richtung halt Erforschung, wie kann man vielleicht eben also Impfschäden da noch im Zaum halten. Also es wird keine Pille geben, die die Zeit zurückdreht, also hier vor der Impfung. Ja, aber vielleicht für Linderung und eben für eine allgemeine Aufarbeitung und eben also auch für mehr Freiheit, ja, mehr auf die Kreativität der Wissenschaftler setzen.
Ja.
Ja, ja, und das eben dann auch dadurch, wenn dann tatsächlich dieser neue Wind ist, dass man tatsächlich auch kritische Fragestellungen wirklich finanziert werden. Ja, weil dass man wirklich mal, ich meine, aktuell ist es ja so, man bekommt ja kein Geld für, wenn man die Fragestellung wirklich nach der Sinnhaftigkeit von Impfstoffen. Ja, ich meine, man könnte ja eine randomisierte Studie einfach mal aufsetzen und sagen, so, ich will das jetzt genau wissen. Ja, also ich will jetzt wirklich eine randomisierte klinische Studie, ja, doppelblind, also Goldstandard in der Medizin, ansetzen, um zu zeigen, dass diese oder jene Impfung wirkt. Und sinnvoll ist. Ja. Weil es gibt für diese ganzen Impfstoffe, ich war ja baff erstaunt, als ich dann mich da ein bisschen eingearbeitet habe und gesehen habe, nee, für all diese Impfstoffe gibt es keine einzige randomisierte Doppelblindstudie. Ja. Und das ist doch unfassbar. Das ist der Goldstandard der Medizin. Ja. Alles andere ist doch nur, diese Beobachtungsstudien sind irgendwie 1, 2, 3 Stufen unten drunter und kommen nicht ansatzweise an die entsprechende Ergebnisaussage einer solchen randomisierten Doppelblindstudie heran. Und die kriegt man aber heutzutage nicht finanziert. Vielleicht ergibt sich dann dort die Möglichkeit, dass das tatsächlich dann mal gemacht wird. Und das wird dann ein spannendes Ergebnis werden auch. Also was ist denn jetzt eigentlich tatsächlich, wenn wir mal die Dinge unter den echten, sauberen wissenschaftlichen Kriterien beobachten? Und dann müssen sie einfach Farbe bekennen, diese Substanzen. Ja, und dann wird man sehen, ob es eben sinnvoll ist oder eben doch nicht sinnvoll. Und es gibt ja einige Hinweise darauf, dass hier doch das Schaden-Nutzen-Verhältnis auch nicht gerade so in der enorm positiven entsprechenden Bereich liegt. Und da wird ja auch bei vielen, vielen Dingen auch extrem getrickst, wie man ja auch gelernt hat. Ja, wenn man zum Beispiel dann auch, werden randomisierte Studien gemacht, ja, aber dann wird eben nicht gegen reines Placebo getestet, also Kochsalzlösung, sondern dann wird eben gegen nur der entsprechende Wirkstoff rausgenommen. Ja? Aber die Wirkung stärker und etc., das wird alles noch drinnen gelassen. Genau. Und damit hat man natürlich ein enormes Nebenwirkungsprofil auch in der Placebo-Gruppe, ja? Aufgrund dessen. Ja? Und das verschiebt.
Das ist dann Grundrauschen. Das ist dann Grundrauschen.
Ja, 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 nee.
Das dann, dann können Sie es als Grundrauschen einfach rausrechnen und sagen, das gehört ja gar nicht zum Wirkstoff. Ne?
Ja.
Also, Herr Professor Schnepp, Sie geben mir Gelegenheit, dann nochmal auf ein weiteres Interview hinzuweisen. Das ist nämlich das Interview mit der Medizinerin Katrin Haas, auch hier auf Apolut veröffentlicht. Und da ging es um Papillomviren, also Impfung gegen HPV und Gebärmutterhalskrebs. Und genau das wurde da gemacht. Also das heißt, also man hat also in der Nullgruppe, wo ich eigentlich nur höchstens Kochsalzlösung erwarten würde als Naturwissenschaftler, taucht dann plötzlich der gesamte Adjuvantien-Cocktail auf. Gerade deswegen relevant, weil diese Adjuvantien ja eben im schweren Verdacht stehen oder auch eigentlich schon im nachgewiesenen Verdacht, dass sie halt, also dass ein Großteil oder der größte Teil der Nebenwirkungen auf diese Adjuvantien zurückzuführen ist. Und nicht auf das eigentliche Protein, was da verimpft wird im Zweifelsfall. Ne? Ich wollte noch mal auf ein paar Punkte, die ich mir noch notiert habe, zurückkommen. Und zwar, es geht um How Bad Is Your Batch? Da hatten Sie eine durchaus differenziertere Meinung dazu, als das, was man für gewöhnlich in den neuen Medien hört. Also How Bad Is Your Batch? Also wie sinnvoll ist es, nachzugucken, wenn ich jetzt meinetwegen geimpft bin? Und ich schaue dann halt in dieser Datei nach, how bad is your batch, also wie schlimm ist deine Charge. Macht das Sinn, da reinzuschauen?
Ja gut, ich meine, also ich würde mal sagen, es ist kein, vielleicht nicht der schlechteste Anhaltspunkt oder sowas, um zu gucken, wie es tatsächlich aussieht. Ich meine, das How Bad Is My Badge ist basiert ja auf der Verse-Datenbank, also sozusagen dem Pendant, was wir auch beim Pi haben. Und das ist natürlich auch nochmal ein deutlich größerer Datensatz, weil da natürlich auch deutlich mehr Menschen dahinter stehen, weil in den USA hat man halt einfach deutlich größere Bevölkerungszahlen. Da kann man, denke ich, dann schon so einen ersten Anhaltspunkt bekommen, in welcher Richtung das Ganze ist. Ja, wobei ich es ja sehr interessant finde. Es gibt ja auch dann noch eine Publikation von Seneff und McCullum, die ja auch nochmal die Nebenwirkungsaspekte sich nochmal auf dieser Verse-Datenbank angeschaut haben und dabei auch festgestellt haben, dass eigentlich über alle Nebenwirkungen, die dort gelistet worden sind, diese neuen mod-RNA-Substanzen im Bereich von 95 bis 100% liegen. Ja, also genau das, was wir auch bei dem anderen, was wir schon hier auch aus den Daten vom Paul-Ehrlich-Institut sozusagen destillieren konnten, dass wir so ein Faktor 20 ungefähr höher das ganze Nebenwirkungspotenzial liegt, das kommt in dieser Verse-Datenbank auch heraus. Ja, und ich meine.
Erklären Sie es nochmal, was meinten Sie jetzt damit? Das heißt also, dass die 20 mal mehr gefährlich sind als alle anderen Impfungen oder wie meinten Sie
Also
das?
20 mal mehr Nebenwirkungen haben als alle anderen Impfstoffe, die man vorher so kannte. Ja, das ist ungefähr so der Faktor. Ja, also das heißt, auch alle anderen Impfstoffe hatten natürlich immer Nebenwirkungen, ja. Aber ich meine, jetzt haben wir eben einfach 20 Mal so viel. Und wenn man dann eben etwas nimmt und guckt einfach mal sich die gesamten Nebenwirkungen an und guckt dann prozentual, dann landet natürlich prozentual bei dem, der 20 Mal mehr ist im Vergleich zu einem anderen, sind wir dann eben bei über 90 bis 100%. Ja. Und das kam da eigentlich auch sehr, sehr gut raus aus dieser entsprechenden Publikation und ist auf Basis dieser entsprechenden Verse-Datenbank, die natürlich auch genau das gleiche Problem hat wie das die Datenbank beim Paul-Ehrlich-Institut, da sie ja passiv ist. Ja, also man hat immer diese Untererfassung, die irgendwo im Bereich zwischen ja, 90 und noch mehr Prozent liegt. Also die realen Zahlen sind noch viel, viel höher. Aber immerhin ist es ein guter Anhaltspunkt und ein guter Hinweis. Ja, und ich denke, dadurch, dass das ja sozusagen eine Abfrage ist, der Verse-Datenbank mit dem How Bad Is My Batch kann man es als Anhaltspunkt sicherlich schon irgendwie nehmen. Ja.
Ja, aber ich habe meine Zweifel, Andreas, dass es wirklich eben was bringt, da reinzugucken. Ich stelle mir halt jemanden vor, der Glück gehabt hat, ja, dem nicht ein Blutgefäß getroffen worden ist, ja, und der guckt dann da rein und stellt fest, oh Mist, ja, ich habe genau eben also so etwas, so eine Charge, die da sehr ungünstig in How Bad Is My Batch abschneidet, erwischt. Ja, und dann?
Das ist
Ja,
wahr.
es ist dann nicht gesund, in Panik zu geraten.
Richtig. Ja, auf dem Aspekt hast du absolut recht. Ja, da muss man sagen. Also ist es vielleicht eher in der Richtung zu sehen, wenn man etwas bekommen sollte, bevor man es sich reinspritzen lässt, wäre es vielleicht dann eine gute Abfrage. Für hinterher ist definitiv, ja, weil wenn ich dann sehe, ach du meine Herren, ja, weil vielleicht hat man ja eben einfach auch Glück gehabt, ja, in dem Moment. Ja. Aber ich meine,
Also.
es ist ja schlimm, dass man eigentlich das genau schon so benennen muss, ja, dass man Glück gehabt. Es kann ja nicht sein, dass bei einer Medikation ich von Glück reden muss. Ja, ich meine, das kann ich vielleicht bei einer Medikation, wenn es um eine lebensbedrohliche Erkrankung geht, ja, wo die Letalitätsrate eh schon irgendwo im Bereich 80% oder was weiß ich was liegt, wo man dann sagt, ja, dann nimmt man natürlich auch noch das in Kauf, weil ja, wenn eine gewisse Chance besteht. Aber hier reden wir von Impfstoffen. Und Impfstoffe werden immer gesunden Menschen verabreicht. Ja. Und da ist das Nebenwirkungsprofil natürlich von entscheidender Bedeutung. Und natürlich auch die Gefährlichkeit dessen, gegen das diese Impfung eingesetzt werden soll. Und die Gefährlichkeit ist aktuell ja nicht mehr vorhanden. Ja. Und die Nebenwirkungsproblematik ist immer noch auf dem gleichen Niveau.
Also das, was Sie gerade beschreiben, hat natürlich das also Potenzial für versteckte Kamera. Also wenn ich jetzt also einen Patienten da habe, der lässt sich impfen und der sagt dann, welche Charge ist denn das? Zeigen Sie mal her. Und dann guckt er kurz danach im Handy und sagt also nee, also diese Charge möchte ich auf gar keinen Fall haben. Aber haben Sie nicht noch was anderes auf Lager? Ich meine, das ist und es etwas Zweites ist mir aufgefallen, was ich total sympathisch finde. Also ich sehe hier zwei Wissenschaftler vor mir und sie sind sich in einer Frage nicht einig. Das ist das, was ich in Wissenschaft erwarte. Das heißt also, da gibt es eine Fragestellung und Sie haben differierende Ansichten dazu, wenn auch nur in Nuancen, ne? Aber das kann ja auch mal schwer sein. Und was wir während der Corona-Zeit erlebt haben, ist immer dieses Credo, die Wissenschaft ist sich einig, komm mal das. Und dann kommt halt irgendeine politische Aussage. Und das fand ich immer schon sehr interessant. Ich gebe mal was in den Raum. Wie ist denn das, wenn... Also eigentlich als Naturwissenschaftler beschäftigen wir uns doch mit Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, wir messen etwas, wir beschäftigen uns mit der Sache an sich. Geben wir eigentlich politische Forderungen raus? Also weil ich das jetzt herausgefunden habe, muss jetzt die Gesellschaft dies oder jenes machen?
Nein, das kann Wissenschaft nicht leisten. Ja. Außerdem ist es natürlich auch so, dass man ja, und das muss man den Leuten auch mal allgemein klar machen, dass der wissenschaftlich, dass Dissens eigentlich die Essenz der Wissenschaft schlechthin ist.
Es gibt keine Wissenschaft. Das will ich mir merken.
Wissenschaft.
Dissens ist die Essenz der Wissenschaft, das ist schön.
Nee, aber das ist so. Ich meine, wenn Einigkeit besteht, dann ist die Wissenschaft weg. Ja, weil das stimmt irgendwas nicht. Dann kann etwas nicht sein. Ja, weil der, außer man wäre Gott. Ja, aber das ist ja auch nicht so ganz der Fall. Ja, ich meine, es gibt zwar ein paar, die glauben das vielleicht von sich, aber weil wir sind ja nur versuchen, die Realität zu beschreiben. Ja, und unsere Modelle können auch immer nur ein Beschreiben sein. Ja, und dann hat das natürlich an der und an der Stelle irgendwo seine Probleme. Die Interpretation des einen ist anders als die Interpretation des anderen. Da kommt dann der entsprechende Diskurs her, die Dissens. Man versucht sich dann weiterzuentwickeln und das Ganze zu verbessern und zu verbessern und zu verbessern und weiter und weiter und weiter zu entwickeln. Aber man kann nie sagen, und deswegen ist es so. Ja, deswegen kann daraus nie eine exakte Handlungsvorschrift erfolgen, ja, sondern das ist immer eine politische Entscheidung. Und da kann die Politik sich eigentlich auch hinstellen und sagen, ja, wir konnten nicht anders, ja, also dieses Unwort entsprechendes alternativlos, jetzt habe ich das Wort, ja, das ist ja ein totales Unwort, ja. Also das kann ja nicht sein, ja, weil es gibt es nicht, ja. Und das kann nur die Politik dann von sich. Und die müssen dann aber auch dazu stehen, dass sie sagen, wir haben das und das und das abgewogen, wir haben das und das und das gehört. Ja, und sie können aber nicht sagen, die Wissenschaft hat gesagt. Das ist auch ein totaler Unwort gewesen, was in der Zeit sich irgendwie so jetzt langsam etabliert hat und wo sich immer alle irgendwie versuchen zu verstecken. Ja, aber das ist nicht richtig.
Ich habe noch einen Punkt, wo ich glaube, dass Sie auch eventuell einen leichten Dissens haben werden oder zumindest einen Dissens mit den anderen. Es geht um diese dänische Studie über die gefährlichen Chargen. Also wie bewerten Sie das? Noch einmal vielleicht den genauen Titel, den wissen Sie besser als ich. Und was wurde da transportiert und wie bewerten Sie das?
Okay, also die dänische Studie, das war schon sehr wichtig. Aus Dänemark, die hatten das dort ausgewertet und konnten es auch publizieren und stellten dann fest, dass es Chargen gab mit extrem vielen Meldungen an Verdachtsfällen von Impfschäden, also Reverse Effects, und dann aber auch welche mit praktisch kaum irgendetwas dort gemeldet. Da gab es dann die blauen, die grünen und die gelben Chargen da irgendwo. So hatten die das dann aufgeteilt. Ja, und ja, wir sind eben also auch damit an die Öffentlichkeit gegangen, hatten das auch eben also hier verbreitet, weil es muss ja untersucht werden, was ist dort los. Ja, nur in der Einordnung wissen wir halt nicht, wie ist der zeitliche Verlauf genau gewesen. Also wir wissen jetzt, dass die gefährlichsten Chargen waren am Anfang der Verimpfung. Später wurden die Meldungen weniger und weniger. Das heißt aber nicht, dass die anderen auch weniger gefährlich wurden. Vielleicht hat man die Zusammensetzung angepasst. Wissen wir nicht. Deswegen sind wir auch nach wie vor dran. Wir wollen ja rausbekommen, was sind denn die tatsächlichen Daten? Wie haben sich dort, hat sich die Zusammensetzung verändert? Ja. Aber wir wissen ja auch, dass im Laufe der Zeit eine Art Tabuisierung eingetreten ist, überhaupt Impfschäden zu melden. Und als da halt über 1 Million Leute pro Tag geimpft worden sind und die Ärzte gemerkt haben, ja, wenn sich da einer meldet, anmeldet, dann dauert das eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, einen Eintrag eben zu machen. Und dafür werde ich ja nicht bezahlt. Ja. Und alle haben doch gesagt, es gibt ja gar keine Impfschäden. Ja, dann wurden auch die Einträge nicht mehr gemacht. Dann braucht man sich auch nicht zu wundern, ja, dass die späteren Chargen harmloser erscheinen.
Also das wäre jetzt auch eine interessante Beobachtung, weil da haben Sie eine durchaus differenziertere Meinung zu, als häufig in den neuen Medien auch verbreitet wird. Also zum Beispiel wird ja gesagt, dass diese gefährlichen Impfchargen tauchten in Blöcken auf. Also die Beobachtung war, dass also erst ein Block meinetwegen bei Pfizer war, dann war bei denen Ruhe, dann kam ein großer Block bei Moderna, dann war wieder Ruhe, dann kam der nächste Block bei AstraZeneca und so weiter. Und genau wie Sie auch gesagt haben, im Zuge der Zeit immer mit geringeren Nebenwirkungszahlen. Also die Spekulation ist klar, es gibt die These, dass gesagt wird, Moment mal, die haben sich abgesprochen. Und auch, dass das immer eine geringere Konzentration wird. Das habe ich, glaube ich, selber auch mal veröffentlicht. Dass also es riecht ein wenig danach, dass da jemand eine LD50 durchtestet, also nachprüft, ab welcher Dosis wie viele Leute sterben. Ja. Jetzt das Gegenargument, Herr Professor Düker. Sie sind ja schon in den Startlöchern.
Es gibt auch, nein, ich nenne da kein Gegenargument, weil ich kein Gegenargument habe. Ja, ich nenne auch eine weitere Hypothese, dass mit logistischem Aufwand die Chargen über die Länder verteilt worden sind, dass nicht eben also ein Impfzentrum jetzt durch eine besonders heftige Charge, wer weiß wie, getroffen wird. Ja, das sind alles Hypothesen, die irgendwo in den Raum stehen, aber wir als Wissenschaftler können darüber so jetzt nicht diskutieren, weil wir die Basisdaten eben nicht haben. Ja, so, und deswegen plädieren wir auch dafür, es muss einen Untersuchungsausschuss geben. Das ist die richtige Stelle, wo eben also hier die entsprechenden Fragen gestellt werden können, wo auch das Recht besteht, die Daten einzufordern. Da gehört das hin, und wo es ganz bestimmt nicht hingehört, ist dann ein Stuhlkreis, ja, der sich darüber unterhält mit ausgewählten, handverlesenen Bürgern, die dann am Ende sagen, ja, es war ja doch alles in Ordnung.
Ja, wir können auch die Frau Büxter mit reinnehmen, dann nehmen wir den Herrn Lauterbach mit rein, vielleicht noch den Herrn Dr. Drosten oder Dr. Osten, wie ich mir ganz gerne sage.
Ja. Das kann man mit Sicherheit machen, klar. Ja. Aber ich meine, eine Sache ist natürlich schon auch
die Frage ist halt, wie effektiv das dann ist, ne? Weil, was dabei rauskommt.
Ja. Ja, ja. Wobei ich natürlich eine Sache auch sehr interessant oder spannend finde, ist wirklich dieser zeitliche Verlauf. Wenn der tatsächlich so ist, wie er sich ja irgendwo in gewisser Weise ein bisschen andeutet, dass also früher ein bisschen gefährlicher war und später ein bisschen weniger gefährlich, wie auch immer. Und wenn tatsächlich etwas gemacht wurde, dann wäre natürlich auch ganz wichtig zu sehen, erstens mal, was wurde gemacht? Und zweitens mal, warum wurde etwas gemacht und warum wurde niemand darüber auch entsprechend informiert? Weil ich meine, dann muss ja etwas angepasst worden sein. Und es kann ja nicht sein, dass einfach so mal hinter verschlossenen Türen irgendwie was angepasst wird und das dann gesagt wird, ja, das ist aber der Impfstoff. Und sagt, Moment mal, aber das war doch die Basis dessen, was ihr hier diese klinische Studie. Und ihr habt jetzt mit dem neu angepassten ja keine klinische Studie mehr gemacht. Ja, und genau. Ich meine, es kann ja nicht sein, wie Sie ja angedeutet haben, dass hier man sozusagen im laufenden Betrieb eine Dosisuntersuchung durchführt. Ja, also ich meine, nein, das muss ja vor der klinischen Studie eigentlich schon erfolgt sein, ja?
Also genau, also das ist das kennen wir aus dunkelsten Zeiten, ne? Also dass dann ohne die Zustimmung des Patienten irgendwelche Versuche an den Patienten gemacht werden. Das andere ist ja, dass tatsächlich, das wissen wir ja, dass die Produktionstechnik umgestellt wurde. Das kann also, das heißt also, die unterschiedliche Letalität der Dosen kann auch mit der Umstellung zusammenhängen, dass dann irgendwann auf eine cDNA-Bank dann gegangen wurde. Also mit Bakterien wurde das dann halt vervielfältigt.
Ja, aber das kann, da können wir eben also hier widersprechen. In der Zulassungsstudie wurde eine andere Methode angewendet, eine syntheseorientierte Methode.
Genau.
Und später war es dann Biosynthese. Also die Sache mit den DNA-Verunreinigungen, die kam erst in die Massenverimpfungen.
Genau, richtig. Das heißt also, es wurde eine andere Methode angemeldet, als später biotechnologisch verwendet wurde. Dann fragt man sich, was ist denn hier los?
Ja, aber das ist ja der Zulassungsbehörde bewusst gewesen. Das hat die EMA ja direkt in ihren entsprechenden Unterlagen geschrieben. Sie wussten, es gibt Prozess 1 und es gibt Prozess 2. Das war der EMA bekannt.
Führen Sie das mal ein bisschen genauer aus, weil das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, das wäre denen nicht bekannt gewesen. Doch.
Da gibt es Dokumente, wo sie eindeutig und gar klar zeigen, dass sie wissen, dass Prozess 1 für die entsprechende Zulassungsstudie und Prozess 2 für die Anwendung.
Ja. Jetzt kommen Sie mit einer Bombe um die Ecke. Das ist ja unglaublich. Also das heißt, also ich habe eine Zulassungsbehörde, die hat strenge Vorgaben, wie sie Sachen zulassen soll. Das heißt also, ich kann jetzt... ich lasse ein Auto jetzt hier in Deutschland zusammenbasteln. Von gut geschulten Ingenieuren und gut geschulten Mechatronikern, die bauen das Ding zusammen. Und das machen die regelmäßig so, die haben ganz geringe Spaltmaße und so weiter. Das heißt also, das Ding geht jetzt durch die Zulassung und die sagen, wunderbar, der Wagen ist so super zusammengebaut. Und dann sage ich, gut, den gleichen Wagen, den lasse ich jetzt irgendwo... in einem dritte Weltland zusammenbasteln, ja? Also von nicht geschulten Leuten dann stellt sich im Nachhinein raus, ups, der andere Wagen hat dann doch ein ganz andere Spezifikationen und so weiter und so fort. Dann würde doch eine Zulassungsbehörde sagen, dafür kriegen Sie doch überhaupt keine Zulassung für so etwas.
Halt, wenn die Spezifikationen weit genug angelegt sind, ja, wir haben ja die Spezifikationen vorliegen an dem Wirkstoff jetzt, also mRNA da drin, darf auch gerne mal das Doppelte drin sein, macht nichts. Ja, also so weit ist das Ganze gefasst gewesen. Ja, also da kann ja nichts schief gehen. Außerdem haben wir ja schon gesagt, nicht vom PAI oder von der EMA wird überprüft, sondern die Messungen wurden ja von der Firma gemacht und wurden reingegeben. Und ja, passt doch alles, ist in den breit angelegten Spezifikationen drin. Okay, alles in Ordnung.
Ja, wobei die Spezifikationen sind ja sogar noch schlimmer. Ich meine, wenn man mal ein bisschen zusammenzählt, die Faktoren, die da drin sind, dann kommen wir eigentlich um Faktor 4. Also dass die mRNA-Menge darf um 400% variieren, die da drin ist. Also, und das ist immer noch dann die gleiche oder das gleiche Medikament. Und das ist ja auch eine Sache, wo ich als diese Daten primär durch einen Leak bekannt worden, waren wir schon ziemlich von der Rolle und das wurde ja hinterher bestätigt, ja, durch einen, ich glaube in Texas war das ein Richter, der gesagt hat, ihr müsst die Daten freigeben und dürft sie nicht erst in 75 Jahren freigeben. Und da kam ja dann auch das raus und da waren die Spezifikationen drin und die waren exakt so, wie wir sie von diesem geleakten Dokument her kannten. Und wenn man da die Faktoren zusammenzählt, dann kommt man auf den Faktor 4. Ja, ich meine, und dass das, also ich weiß nicht, was in den Behörden los ist und ich weiß auch nicht, wie das zu verstehen ist. Weil ich meine, ich würde ja erwarten, ich mache dann immer schon so netterweise das Beispiel mit Aspirin oder so, dass man sagt, ich meine, 500er Aspirin, da würde ich erwarten, dass 500 Milligramm drin sind. Ja, also von mir aus plus minus 1, ja. Das sollte man genau abwiegen können, ja. Aber nicht, dass ich sage, ich habe ein 500er Aspirin und da können zwischen 200 und 800 Milligramm Substanz drin sein, ja. Aber es ist alles, was 500er verkauft, ja. Ich meine, das ist doch Irrsinn. Das ist doch vollkommener Wahnsinn. Und das ist das, was dort. Und bei der mRNA kommt es ja noch schlimmer. Es ist ja, die mRNA ist in diesem Faktor 4 da drin. Aber das ist ja nicht das Medikament. Das Medikament ist ja das Spike. Es kommen ja noch zusätzliche Faktoren hinzu, sodass ich hinterher überhaupt keine Ahnung habe, was ich für eine Dosis abbekommen habe. Ja? Und deswegen haben wir, glaube ich, sehr wahrscheinlich auch dieses riesige Spektrum an Nebenwirkungen, das wir beobachten. Ja? Weil wir hier etwas verabreichen, von dem wir nicht die geringste Ahnung haben, was hier eigentlich wirklich los ist. Ja? Aber es wird weiter und weiter und weiter gemacht. Ja? Also.
Das ist doch, also ich meine, Sie haben jetzt einen Doktoranden bei sich, ja, und Sie sagen, weil Sie gerade bei Aspirin waren, wir nehmen jetzt mal nicht Acetylsäure, sondern einfach mal Salicylsäure so. Der soll irgendwie 1%ige Salicylsäure da ansetzen, ne? Und dann kommt er und dann sagt er, der Versuch funktioniert nicht, was auch immer das ist. Und dann gucken Sie nach, wieso haben Sie hier 4%ige Salicylsäure angesetzt? Ja, wieso? Ich kann doch plus 400% oder nehme ich einfach mal nur 25%. Also beim nächsten Mal kommt er an mit 0,25%iger Salicylsäure. Und das ist, da, wo wir sonst von Genauigkeit sprechen, ist auf einmal alles, alle Scheunentore offen, dass man alles Mögliche machen darf, ja?
Ja, so wie es aussieht.
Ist unglaublich.
Stellt sich natürlich die Frage, warum. Ja, vielleicht ist es eben einfach nicht besser in den Griff zu kriegen, ja, dass man eben einfach die Konzentration nicht besser einstellen kann, ja, weil die Prozesse.
Aber dann passe ich doch nicht die Grenzwerte an, sondern ich passe das Produkt an. Wenn das nicht in die Spezifikation passt, dann wird das nicht zugelassen.
Wenn ich aber unbedingt will, dass es zugelassen wird.
Das heißt, Sie reden hier, also eigentlich sprechen wir jetzt hier gerade von politischem Willen und Korruption, was hier im Raum steht. Ja?
Wenn man viele, viele Dinge, die momentan da sind, zusammenzählt, läuft es in gewisser Weise darauf hinaus, dass hier viele, ich meine, warum sollen die Dinge alle so schief laufen? Ich meine, es kann mal ein Fehler passieren. Es passiert auch ein zweiter Fehler. Es passiert auch gerne mal ein dritter oder ein vierter oder ein fünfter. Aber wenn irgendwann die Anzahl der Fehler zu groß ist, ist dann vielleicht nicht mehr von einem Fehler zu reden.
Von einem gewollten Fehler. Ja, Herr Professor Düker, Herr Professor Schnepf, jetzt Sie sind ja sehr exponiert gerade. Das heißt, Sie vertreten hier eine Position, die durchaus unbequem ist. Haben Sie da jetzt schon mal Schwierigkeiten bekommen? Also im Berufsleben zum Beispiel. Also es gibt ja durchaus Beamte, die da Schwierigkeiten bekommen haben. Also ich kenne einige Lehrer, die weil sie sich gegen verschiedene Maßnahmen geäußert haben, die auch einfach rechtswidrig waren, sind aus dem Amt gedrängt worden. Natürlich immer mit anderen Sachen halt. Man findet Mittel und Wege, die Beamten dann loszuwerden. Sage ich es mal so. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Bisher absolut keine Probleme. Ich sag mal, also unsere Hochschulleitungen sind ja auch nicht dumm, ja. Und die sehen wahrscheinlich auch den Vorteil, wenn sich der Wind mal dreht, und langsam aber sicher dreht der sich, dass man dann irgendwann sagen kann, es ist ja nicht so, dass unsere Hochschule vollkommen unkritisch war. Wir haben ja nicht alles mitgemacht. Es gab ja auch bei uns Leute, die halt schon gesagt haben, so kann man, das kann man auch anders sehen. Das ist in Zukunft von Vorteil.
So kann man so, das heißt, Sie sind ja sozusagen die Asse im Ärmel, ja, die dann rausgeholt werden. Ich habe noch einen Stich hier.
Also bei mir ist momentan bisher auch noch keinerlei irgendwelche Restriktionen, und das liegt aber, ich meine, ein Punkt ist natürlich der, den Gerhard Düker gerade angesprochen hat, in der Richtung, dass sie vielleicht so das Ass im Ärmel versuchen zu behalten und dann sagen können, auf der anderen Seite natürlich noch der Punkt, alles, was wir machen, ist eigentlich ja auch sauber und fundiert und basiert auf Fakten. Ja? Und ich meine, sie könnten uns ja, wenn sie uns angreifen wollten oder müssten sie die Fakten angreifen. Und auf dieser Ebene sind wir einfach auch nicht angreifbar, weil es ist einfach so. Ich meine, da kann man da beißt ja die Maus keinen Faden ab. Wenn ich einfach hier die Zahlen zusammenzähle und sehe, es ist hier ein Faktor 4 drin, dann ist der Faktor 4 da. Ja? Und ich meine, 2 ist, und 2 ist eben 4. Ja? Punkt, Schluss, ist ab, fertig. Ja? Wenn jetzt dann die Unileitung kommt und sagt, 2 und 2 ist 5, gut, das können sie natürlich machen, aber da sind wir wieder in dunklen Zeiten. Ne? Also.
Naja, also das ist das, worauf ich hinaus wollte. Also ich hatte jetzt ja schon 2 Interviews mit Wissenschaftlern, die anonym bleiben wollten, und das, weil sie noch im Unibetrieb waren auch. Wie gesagt, das mit den Lehrern beobachte ich mit Argusaugen, dass da immer wieder Lehrer aus dem Dienst gedrängt werden, weil sie sich eigentlich rechtskonform verhalten haben. Ich hatte das mit ihm schon mal besprochen, Herr Professor Düker, dass ich gesagt hatte, da sind Corona-Testkits rausgegeben worden, wo Natriumazid drin war. Als Chemiker, also als jemand, der auch Chemie in der Schule macht, weiß ich, ich habe Tabellen, Natriumazid gehört zu den verbotenen Stoffen, darf ich Schüler nicht in die Hand geben, ja, was ist da los? Also das heißt also, die Leute, die das nicht gemacht haben, die sind rausgeflogen, und die Leute, die es einfach gemacht haben, diese Testkits an die Kinder ausgeteilt haben, die sind immer noch im Amt. Ja, und das erinnert mich schon an Zeiten, die ich eigentlich nicht mehr wiedererleben möchte, ja, also das heißt, in welche Richtung geht dieses Land? Und vor allen Dingen auch, dass wir jetzt also dieses Thema haben, die Wissenschaft hat festgestellt. Es gibt dann auf einmal die Wissenschaft. Das sind Entwicklungen, die mich doch nachdenklich stimmen, sage ich es mal ganz vorsichtig. Wie geht es Ihnen dabei?
Na gut, ich meine, das ist ja das, was ich auch schon gesagt habe. Ne? Ich meine, das ist ja ein Problem. Wir haben ja nicht nur das Problem mit dem, sondern eben auch das Problem in der Wissenschaft oder Wissenschaftlichkeit allgemein, dass wir wieder zurückkommen müssen zu echten wissenschaftlichen Grundprinzipien. Ja. Freiheit. Ja. Das ist ja das, was wir auch mit dem Paul-Ehrlich-Institut gesagt haben. Die müssen weisungsunabhängig sein und dann können sie tatsächlich sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit entfalten. Ja, sobald man das einschränkt und eben auf irgendwie vorgibt und sagt, nein, wir wissen es oder wir haben oder ihr dürft nur, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Ja, und ich glaube, dadurch verbauen wir dem Land auch enorme Chancen und Möglichkeiten. Ja, weil sobald man das nämlich so einschränkt, ist mit der Kreativität dann auch Schluss. Ja, und ich meine, das ist ja das, was gerade in sozialistischen Ländern oder sowas das große Problem gewesen ist. Ja. Diese 5-Jahres-Vorgaben und bla bla und so. Irgendjemand, der meinte, er wüsste, wie es geht, ja, der Lyschenkoismus ist ja so ein schönes Beispiel, wo auch in eine total hirnrissige Richtung geht. Ja. Und das ist nur, weil man die Freiheit eingeschränkt hat. Ja. Also da ist es von zentraler Bedeutung, wirklich zu sagen, Leute, wir müssen einfach die Gedanken freien Lauf lassen und dann die Leute einfach loslaufen lassen. Ja? Und wenn viele, viele Leute in viele, viele Richtungen irgendwie loslaufen, dann wird irgendeiner wirklich auch mal eine tolle Sache finden. Ja? Wenn alle immer nur auf dem gleichen Pfad laufen, dann wird nur der Pfad tiefer, ja, und die Erde irgendwie und noch alles zertrampelter. Ja? Aber man wird nichts Neues mehr finden. Und genau das ist das, was die Gefahr ist, in der wir uns ja momentan jetzt hier auch befinden, ja? Wenn wir das weiterverfolgen, diesen Weg.
Ja, und zusätzlich der Slogan Volk der Wissenschaft, den hatten wir ja so oft gehört, das ist ein politischer Slogan. Also an die Zuschauer, wenn ihr den hört, ja, das braucht ihr nicht unbedingt für bare Münze zu nehmen. Was heißt denn Volk der Wissenschaft? Leistet Folge, ohne Fragen zu stellen. Und genau das ist das Gegenteil von Wissenschaft.
Das hörte sich schon nach den Take-Home-Message an, Messages an, die Sie gerade. Möchten Sie noch was ergänzen dazu? Also das war aber eigentlich ganz gut, würde ich jetzt sagen. Ne? Das können wir so als Ende nehmen. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, Professor Düker und Professor Schnepf.
Wir bedanken uns auch, hier mit Ihnen sprechen zu dürfen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, das war also für mich auch ein sehr herzerwärmendes, erbauliches Interview. Also ich freue mich dann immer dann, wenn ich merke, du bist doch nicht ganz allein auf der Welt mit deiner Auffassung. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank an Sie beide und dann wende ich mich an die Zuschauer. Liebe Zuschauer, wenn Sie meinen, dass dieses Interview es wert ist, dass es auch mehrere Leute erfahren, dann bitte geben Sie es weiter in den sozialen Medien, zum Beispiel X, ehemals Twitter oder Getter oder Telegram. Welche Sozialmedien das genau sind, das finden Sie bei uns auf unserer Homepage, nämlich apolut.net. Dort finden Sie auch Spendeninformationen. Wenn Sie meinen, Sie haben den einen oder anderen Euro übrig, dann bitte, bitte geben Sie uns einen kleinen Obolus. Wie gesagt, auf apolut.net. Ja, und da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen. Und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Apolut im Gespräch. Machen Sie es gut.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.